Michael Lüders. Die scheinheilige Supermacht. Warum wir aus dem Schatten der USA heraustreten müssen. Gelesen von Heiner Lenz und Michelle Winter.
Als Joe Biden zum US-amerikanischen Präsidenten gewählt wurde, war die Erleichterung in Deutschland groß. Hoffnung, titelte eine große deutsche Zeitung und setzte Bidens staatsmännisches Gesicht in Sepiafarben darunter, als stammte das Foto aus einem Geschichtsbuch. Trump, so die Botschaft, war ein Unfall. Nun endlich kehren die USA als demokratische Schutzmacht Europas zurück, als Garant für Freiheit und Ordnung. Aber entspricht dieses Bild Amerikas eigentlich der Realität? Und hat es das jemals getan? Die Verklärung der USA als die Guten, die Schurken und Diktaturen die Stirn bieten, hat eine lange Tradition auf beiden Seiten des Atlantiks. Mithilfe von Denkfabriken und einer gut geölten Medienmaschinerie wird bis heute an dieser Erzählung gestrickt. Doch dahinter zeigt sich ein brutales Imperium. Der Umsturz demokratischer Regierungen und völkerrechtswidrige Kriege zur Wahrung politischer und kommerzieller Interessen gehören zur laufenden Geschäftsordnung. In diesen Blinks zeigen wir dir Michael Lüders Sicht auf die USA. Was für ein doppeltes Spiel sie in Gegenwart und Vergangenheit treiben bzw. trieben, wie geschönt die Wahrnehmung der US-amerikanischen Außenpolitik ist, was dabei verborgen bleibt und warum Deutschland dringend aufhören muss, sich von Washington abhängig zu machen.
Blink Nummer 1. Wie die Entführung eines iranischen Tankers schöngeredet wurde.
Im Morgengrauen des 4. Juli 2019 fuhr der iranische Supertanker Grace One durch die Straße von Gibraltar mit Kurs auf Syrien. Er war beladen mit Rohöl im Wert von 140 Millionen US-Dollar. Nach einem Anruf der Polizei, der eine normale Inspektion erwarten ließ, landete stattdessen ein britischer Militärhubschrauber in einem riskanten Manöver auf dem Schiff. Heraus sprangen 30 britische Marinesoldaten mit gezogenen Waffen, die die zivile Besatzung behandelten wie Schwerverbrecher. Der Tanker wurde über Wochen festgehalten. Die offizielle Begründung lautete, er verstoße gegen die Sanktionen, die die Europäische Union gegen das syrische Assad-Regime verhängt hatte. Allerdings gehört der Iran offensichtlich nicht zur EU und untersteht nicht ihrer Rechtsprechung. Der Iran reagierte schließlich mit Vergeltung und setzte ein britisches Handelsschiff fest. Plötzlich befand sich Großbritannien in einer Situation, die leicht in einen Krieg führen kann. Dies hätte auf westlicher Seite die NATO auf den Plan gerufen, auf Irans Seite dagegen Russland und China. Warum sollte die britische Regierung, die mit dem Brexit beschäftigt war, einen internationalen Konflikt, womöglich sogar einen Weltkrieg riskieren? Wegen eines Öltankers? Michael Lüders zufolge spricht vieles dafür, dass die Briten in eine Falle der US-Amerikaner gelaufen waren. Unter Trump haben die sogenannten Neocons, also Kriegsbefürworter und konservative Hardliner, Aufwind bekommen und den Konflikt mit dem Iran planmäßig eskaliert. Der Atomvertrag mit dem Land, der eine nukleare Bewaffnung verhindern sollte, wurde rechtswidrig und einseitig von den USA aufgelöst. Hinzu kamen die schärfsten Sanktionen seit langem. Da der Iran dem Druck standhielt, suchten die Amerikaner nach weiteren Angriffspunkten. Und da die Briten den USA meist zu Diensten sind, waren sie ein leichtes Opfer. Diese hochgefährliche Aktion ist ein gutes Beispiel für die imperiale Politik der USA. Internationale Bestimmungen, Seerecht und auch die Beziehung zu den Verbündeten werden für aggressive Machtpolitik missbraucht. In den hiesigen wie auch den internationalen Medien kommt diese Seite der Medaille allerdings fast gar nicht zur Sprache. Da die Iraner angeblich die Bösen sind und die USA die Guten, muss an der Krise um die Grace One natürlich der Iran schuld sein.
Wir können also festhalten, dass die USA vor wenig zurückschrecken, um ihre Machtposition zu stärken. Und das auch zu Lasten ihrer Verbündeten.
Die mediale Berichterstattung zugunsten der USA ist allerdings kein Zufall, sondern das Ergebnis einer langen Geschichte des sogenannten Meinungsmanagements. Wir betrachten sie im nächsten Blink genauer.
Blink Nummer 2: Die Erfindung des modernen Meinungsmanagements.
Kleine Gruppen sind in der Lage, darüber zu befinden, was der Rest von uns denkt. Was wie eine Verschwörungstheorie klingt, ist ein Zitat aus dem 1928 erschienenen Buch Propaganda von Edward Bernays, der von 1891 bis 1995 lebte. Der Titel Propaganda klingt für unsere Ohren natürlich unappetitlich, vor allem nach Diktatur und Unterdrückung. Doch die darin beschriebenen Methoden haben die westlichen Demokratien mehr geprägt, als viele Menschen dort meinen. In seinem einflussreichen Werk beschreibt Bernays den gesamten Werkzeugkasten der Öffentlichkeitsarbeit, egal ob sie staatlich ist, kommerziell oder privat. Und er hat ihn auch selbst erfolgreich angewandt. Zu den vielen zweifelhaften Geniestreichen Bernays gehört zum Beispiel, dass er der Tabakindustrie einen nie gekannten Umsatzboom bescherte, besonders seinem Auftraggeber Lucky Strike. In seiner ausgeklügelten Werbekampagne ließ er unter anderem Ärzte rauchend erklären, wie gesund das Rauchen sei, und er spannte Schauspieler ein, um Zigaretten assoziativ mit einem glamourösen Lifestyle zu verbinden. Ein Bild, das bis heute nachwirkt. Seine Masche war also: Er stellte nicht das Produkt selbst in den Vordergrund, sondern bettete es in einen emotionalen Kontext ein. Damit hat er die Werbung revolutioniert. Doch Bernays Einfluss geht weit über die Werbewelt hinaus. Denn sein Buch Propaganda avancierte nach dem Erscheinen bald zu einer Art Bibel für alle, die die öffentliche Meinung zu ihren Gunsten beeinflussen wollen, seien es Konzernchefinnen oder Verteidigungsminister. Bernays beschreibt darin ein aus seiner Sicht erstrebenswertes Bündnis aus Großkonzernen, gelenkter Demokratie und Meinungsmanagement. Als Ergebnis schwebt ihm eine Elitendemokratie vor, die zwar nicht vollkommen unabhängig vom Willen des Volkes ist, aber genau diesen Willen eben auf komplexe Weise steuert. Wie wirkmächtig Bernays Ideen waren, lässt sich vor allem an der Geschichte der USA zeigen. Nach dem Zweiten Weltkrieg begannen die Vereinigten Staaten ihre geopolitische Vormachtstellung immer öfter mit von der CIA orchestrierten Staatsstreichen auszubauen. Prominente Beispiele sind der Sturz Mossadeghs im Iran 1953 sowie die Entmachtung der gewählten Regierung Guatemalas 1954. In beiden Fällen standen die Interessen US-amerikanischer Konzerne auf dem Spiel. Im Iran waren es Ölkonzerne, in Guatemala ein großer Bananenimporteur. Die Aktionen wurden begleitet von groß angelegter Öffentlichkeitsarbeit. Sie erschuf Feindbilder, um die Interventionen als die Verteidigung von Frieden und Freiheit darzustellen.
Kurz gesagt, das Meinungsmanagement der USA baut wesentlich auf den Ideen des Werbevisionärs Edward Bernays auf.
Um besser zu verstehen, was der US-amerikanische Imperialismus mit Meinungsmanagement zu tun hat, betrachten wir nun das Beispiel Guatemala etwas genauer.
Blink Nummer 3: Die CIA rettet eine Bananenfirma.
Das abfällige Wort Bananenrepublik für marode oder offen korrupte Staaten ist bis heute geläufig. Ursprünglich bezeichnete es eine Reihe von mittelamerikanischen Staaten, aus denen die USA vom späten 19. Jahrhundert an große Mengen Bananen importierten. Verantwortlich dafür war vor allem die mächtige United Fruit Company, kurz UFC, heute bekannt als Chiquita. Der Konzern schaffte es innerhalb weniger Jahre, große Landflächen von Mexiko bis nach Kolumbien zu kaufen. Zudem kooperierte er erfolgreich mit einer Reihe von Diktatoren, die seine Interessen vertraten. Zu diesen Ländern zählte auch Guatemala. Die UFC besaß rund 70% der Landfläche und kontrollierte fast die gesamte Infrastruktur, von der Eisenbahn bis zur Post. Praktisch alle Landbewohner arbeiteten für den Großkonzern unter elenden Bedingungen auf den Plantagen. In den 40er und 50er Jahren kam es zu einem Umbruch in Guatemala. Eine linksliberale Regierung wurde gewählt, die eine Reihe von Reformen anstieß. Darunter waren eine moderate Einkommenssteuer, eine Sozialversicherung und das Recht auf gewerkschaftliche Organisation. Zudem enteignete und entschädigte sie Großgrundbesitzer und schließlich auch die UFC, um das Land an Kleinbauern und Tagelöhner zu verteilen. Für die USA war damit eine rote Linie überschritten. Innerhalb kürzester Zeit warnten Regierung und Medien vor den Gefahren des Sowjetkommunismus in Guatemala, der den American Way of Life bedrohe. Diese Behauptung wurde in der Zeit des Kalten Krieges immer wieder verwendet, wenn linke Regierungen gegen die Interessen von US-Konzernen handelten. Und nicht zufällig hatte die UFC keinen anderen als Edward Bernays unter Vertrag. 1954 war dann der Kipppunkt erreicht. Eine US-geführte Invasion stürzte die linke Regierung. Was folgte, war ein 40 Jahre andauernder Bürgerkrieg mit mehr als 200.000 Toten. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wendeten die USA dieselbe Methode immer wieder an, sei es im Iran 1953 mit dem Sturz der Regierung Mossadeghs, in Chile 1973 beim Sturz von Allende oder im Zweiten Golfkrieg 1991.
Wie wir sehen, ist die Verbindung von Gewalt und Meinungsmanagement ein fester Bestandteil des US-amerikanischen Imperialismus.
Mit der Zeit haben sich allerdings die Methoden verfeinert. Militärische Gewalt wird eher über die Finanzierung von Milizen oder Guerillas ausgeübt und es bedarf auch keiner One-Man-Show mehr, wie im Fall von Edward Bernays. Diese Rolle übernehmen zunehmend Denkfabriken, Lobbygruppen und gut vernetzte Politiker.
Blink Nummer 4. Wie man Konsens herstellt.
Die Medien werden gern als vierte Staatsgewalt bezeichnet. Ihre Aufgabe sei es, den Mächtigen auf die Finger zu schauen. Dafür dürfen sie in ihrem journalistischen Ethos nur der Wahrheit verpflichtet sein. Diese Auffassung verdankt sich allerdings vor allem medialer und journalistischer Eigenwahrnehmung. Sie hat wenig mit der Realität zu tun. Wie diese Beeinflussung der Medien entsteht, zeigen die beiden Autoren Edward S. Herman und Noam Chomsky in ihrem 1988 erschienenen Werk Manufacturing Consent. Darin untersuchen sie anhand von historischen Beispielen, wie bereitwillig die US-amerikanischen Medien einer vorgegebenen Linie von Regierung oder Konzernen folgen. Und das funktioniert, ohne dass dafür eine große Verschwörung oder eine totalitäre Gleichschaltung nötig wäre. Das Grundproblem ist, dass der sogenannte freie Markt und kapitalistische Besitzverhältnisse einer freien Berichterstattung entgegenwirken. So bedienen die Corporate Media eines Landes, also private Medien im Besitz von Unternehmen, stets die Interessen der Machtelite. Das tun sie nicht zuletzt, weil die Eigentümer selbst Teil dieser Elite sind. In der Folge werden die Wahl der Themen und Narrative sowie das Framing tendenziös und interessengeleitet. Framing ist dabei die Methode, ein politisches Ereignis so darzustellen, dass es die eigene Position stützt. Dazu bedarf es auch keiner Zensur oder drohender Anrufe der Konzernleitung. Die Linie eines Medienhauses wird zunächst durch Personalentscheidungen geprägt. Die so weltanschaulich schon vorsortierten Reporterinnen und Redakteure verinnerlichen dann die an sie gestellten Erwartungen in der Regel von selbst, schon allein um ihre Karriere nicht zu torpedieren. Wer allzu stark vom Kurs abweicht, dem droht natürlich die Kündigung. Eine Praxis, die etwa auch in Deutschland rechtlich gedeckt ist. Die Rechtsprechung bezeichnet Medienunternehmen nämlich explizit als Tendenzbetriebe.
Wir können also zusammenfassen, die Medien in Demokratien vertreten meist die Interessen einer mächtigen Minderheit, ohne dass es dafür staatliche Zensur braucht.
Oft werden bestimmte Tendenzen sogar in den Arbeitsverträgen festgehalten. Im Axel Springer Verlag gehört dazu laut Lüders etwa die Solidarität in der freiheitlichen Wertegemeinschaft mit den Vereinigten Staaten von Amerika.
Blink Nummer 5. Wie uns Medien die Welt schwarz-weiß malen.
Am 3. Januar 2020 wurde Qasem Soleimani, einer der ranghöchsten iranischen Militärs, von einer US-amerikanischen Drohne zusammen mit 11 weiteren Männern in Bagdad ermordet. Der Anschlag bildete den Höhepunkt einer Eskalation, auf die es die USA schon 2019 anlegten, wie wir im ersten Blick erfahren haben. Sofort nach der Tat sorgte Washington für das zu erwartende Framing. Soleimani sei einer der größten Feinde der USA, vergleichbar mit Osama bin Laden. Den Schiiten Soleimani, Militär einer souveränen Nation mit einem sunnitischen Extremistenführer gleichzusetzen, ist mindestens abwegig. Es diente aber erfolgreich dazu, von der Frage nach der Legalität abzulenken. Nach den Worten Trumps, wie gewohnt superlativisch, sei Soleimani sogar der gefährlichste Terrorist der Welt gewesen. Diese Erzählung passte allerdings so gar nicht zu dem, was der irakische Premierminister Adil Abd al-Mahdi wenige Tage nach dem Anschlag vor dem Parlament bekannt gab. Der Grund für Soleimanis Reise nach Bagdad sei es gewesen, die Spannungen zwischen Iran und Saudi-Arabien abzubauen und ein Friedensangebot zu besprechen. Der irakischen Regierung kam dabei eine Vermittlerrolle zu. Die rechtswidrige und offen kriegstreiberische Ermordung eines iranischen Militärs, der auf einer deeskalierenden diplomatischen Mission war, hätte eigentlich auch die entschiedensten Verteidiger des US-amerikanischen Imperialismus ins Wanken bringen müssen. Doch die Berichterstattung in den Tagen nach dem Anschlag wurde zum Lehrbuchbeispiel für die Thesen aus Manufacturing Consent. US-amerikanische und deutsche Leitmedien erwähnten Soleimanis Besuchsgrund nur am Rande oder gar nicht. Das hätte schließlich das Framing Irans als Aggressor gestört. In 43 Artikeln auf Spiegel Online kam das Wort Friedensangebot nur einmal vor. In der Tagesschau, den Tagesthemen und im Heute-Journal wurde Soleimanis Besuchsgrund gar nicht erwähnt.
Merken wir uns also, die Welt ist nicht so klar in einen friedlichen Westen und kriegerische Staaten wie den Iran aufzuteilen, wie es die westliche Berichterstattung vermuten lässt.
In den US-Medien sah es noch schlimmer aus. Viele der im Fernsehen befragten Experten standen im Sold von US-Rüstungsfirmen. Diese haben ein klares Interesse am Konflikt zwischen dem Iran und Saudi-Arabien, da die Saudis zu ihren Hauptkunden zählen.
Link Nummer 6. Vom Imperialismus zum Neoimperialismus.
Heute ist der Imperialismus in der Wahrnehmung des Westens ein dunkles Kapitel unserer Geschichte, das wir lange hinter uns gelassen haben. Offen imperialistische Bestrebungen sind nur noch etwas für Diktatoren oder totalitäre Regime. Die sogenannte transatlantische Wertegemeinschaft dagegen ist Garant für die freiheitliche Weltordnung, mit den USA als oberster Ordnungsmacht. Bei genauerem Hinsehen stellt sich diese Erzählung jedoch als reine Illusion heraus. Die von den USA und ihren Verbündeten mit oder ganz zu verantwortenden Kriege und Bürgerkriege haben in den vergangenen 100 Jahren Millionen Menschen das Leben gekostet und unvorstellbares Leid verursacht, sei es in Mittel- und Südamerika, im Mittleren Osten, in Afrika oder Asien. Während der klassische Imperialismus und der Kolonialismus nach dem Zweiten Weltkrieg zu Ende gingen, wurden sie durch eine neue Form der Herrschaft ersetzt, einen Neoimperialismus unter US-amerikanischer Führung. Der Neoimperialismus zeichnet sich zunächst durch die wirtschaftliche Abhängigkeit des globalen Südens vom globalen Norden aus. Die Industrienationen achteten nach Ende des Kolonialismus darauf, sich den Zugriff auf Millionen billiger Arbeitskräfte sowie wertvolle Ressourcen im globalen Süden zu bewahren. So können westliche Unternehmen bis heute von den einstigen Kolonien profitieren. Um die fortgesetzte Ausbeutung der einst unterworfenen Völker zu rechtfertigen, werden die Segnungen der freien Marktwirtschaft und der Globalisierung beschworen. Das US-Imperium schützt diese wirtschaftliche Herrschaft und setzt sie weiter durch. Direkt oder über Mittelsmänner können die USA praktisch alle Ecken des Globus erreichen.
Wir können also festhalten, Die Ära des europäischen Imperialismus wurde vom Neoimperialismus unter der Führung der USA abgelöst.
Imperiales Streben ist in der jüngeren Geschichte natürlich kein rein US-amerikanisches Phänomen. Die ehemalige Sowjetunion war hierin nicht weniger ehrgeizig als etwa das heutige China. Und wie über die ganze Menschheitsgeschichte Imperien kamen und gingen, so könnte auch das Ende der USA als Supermacht bevorstehen. Ein Grund mehr für Deutschland und Europa, über eine Welt jenseits US-amerikanischer Vorherrschaft nachzudenken.
Blink Nummer 7. Der Abschied vom alten Hegemon.
Kehren wir zum Schluss noch einmal an den Anfang dieses Titels zurück. Als Joe Biden ins Weiße Haus gewählt wurde, fiel Deutschland ein Stein vom Herzen. Der impulsive Rechtspopulist Donald Trump ist Vergangenheit. Endlich kann die Wertegemeinschaft des Westens wieder auf Vernunft und Stabilität hoffen. Und Deutschland darf zurückkehren in die Rolle des Juniorpartners. So sehen es zumindest die Transatlantiker. Jene einflussreiche Gruppe aus Medien, Politik und Denkfabriken, die am alten Machtgefüge festhält und Kritik daran häufig als Anti-Amerikanismus abtut. Dass die Tage des alten Hegemons USA gezählt sein könnten, will man hier nicht hören. Zu unheimlich scheint die Vorstellung einer multipolaren politischen Weltordnung ohne klare westliche Vorherrschaft. Doch sich Scheuklappen aufzusetzen, ändert nichts daran, dass wir gerade ein Interregnum erleben. Die USA sind eine absteigende Weltmacht, die Zeichen dafür sind kaum zu übersehen. Seit der Finanzkrise 2008 nimmt die soziale und kulturelle Spaltung des Landes immer mehr zu. Extreme Ungleichheit, rassistische Gewalt, Kulturkampf und Verschwörungstheorien erschüttern die Grundfesten der Gesellschaft. Die Erstürmung des Kapitols am 6. Januar 2021 bildet vorerst den traurigen Höhepunkt dieser Entwicklung. In entgegengesetzter Richtung entwickelt sich China. Die Wirtschaft des Landes wächst rasant und viele westliche Industrienationen sind durch enge Handelsbeziehungen abhängig von guten Beziehungen zur chinesischen Regierung. Diese wiederum hat außenpolitisch in den vergangenen Jahren einen enormen Machtzuwachs erfahren. Ein Trend, der sich höchstwahrscheinlich fortsetzen wird. Trotz dieser Machtverschiebung verharrt Deutschland in seiner alten Rolle als Juniorpartner der USA, verbunden über die vielbeschworenen gemeinsamen Werte. Dass zum Beispiel ein umfassender Drohnenkrieg und die Überwachung von Verbündeten durch die NSA nicht in dieses Bild passen, wird dabei gern übersehen. Die Bestrebungen Frankreichs, Europa zu einem eigenständigeren Machtzentrum zu machen, werden von Deutschland bestenfalls ignoriert. Diese politische Lethargie könnte sich rächen, wenn sich die globale Ordnung endgültig verschiebt.
Um es auf den Punkt zu bringen, die USA sind als Weltmacht im Abstieg begriffen, weshalb Deutschland dringend unabhängiger von seinem alten Bündnispartner werden sollte.
Was Deutschland deshalb braucht, ist eine langfristige und eigenständige außenpolitische Strategie. Eine pragmatische Realpolitik, die sich nicht mehr hinter einer hohlen Werterhetorik verschanzt. Nur so kann das Land sicherstellen, dass seine Interessen auch nach dem Ende der US-amerikanischen Dominanz auf der Weltbühne gewahrt bleiben.
Das war die kritische USA-Analyse zu dem Buch Die scheinheilige Supermacht von Michael Lüders. Fragen wir uns zum Schluss noch einmal, warum ist das weit verbreitete Bild der USA als Demokratie und freiheitsliebende Ordnungsmacht mehr Schein als Sein? Michael Lüders Antwort lautet: Die USA verfolgen bis heute eine neoimperiale Politik, um ihre globale Vormachtstellung mit allen Mitteln zu verteidigen und die Profite ihrer Konzerne zu schützen. Dabei schrecken sie vor kaum etwas zurück. Seien es vom CIA eingefädelte Staatsstreiche, Morde per Drohne oder umfassende Angriffskriege. Trotzdem können die Vereinigten Staaten das Bild vom selbstlosen Hegemon aufrechterhalten, da die Öffentlichkeit durch Meinungsmanagement gekonnt manipuliert wird. Doch was bedeutet das für Deutschland und Europa? Wir können uns nicht mehr leisten, Washington kritiklos zu folgen. Stattdessen sollten wir eine eigenständigere Rolle auf der weltpolitischen Bühne finden. Von den USA unabhängige Beziehungen, etwa zu Russland, China oder den Nationen des Nahen Ostens, könnten in Zukunft über unseren Wohlstand und ein Leben in Frieden entscheiden. Wir hoffen sehr, dass wir dir einen erhellenden Blick hinter die Kulissen der Macht bieten konnten. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ha ha ha.